SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zu Platz 3 und damit zu einer Neuübersetzung eines legendären, vor 70 Jahren veröffentlichten Romans von Simone de Beauvoir. Die Mandarins von Paris heißt das Buch in der deutschen Fassung von Claudia Marquardt und Amelie Thoma, die im Rowohlt Verlag erschienen ist. Martina Leubli, wir befinden uns in Paris nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die deutsche Besatzung ist beendet. Und das Buch handelt nun von Linksintellektuellen, die wir zu kennen glauben und die sich über Politik und Kultur die Köpfe heiß reden. Um wen oder was geht es denn in diesem 1000 Seiten starken Roman?
Ich nenne jetzt die Romanfiguren, weil Simone de Beauvoir selbst das Buch nicht explizit als Schlüsselroman gelesen haben wollte. Sprechen wir also von den Personen, wie sie vorkommen im Buch. Da ist zum einen Anne Dubreuil. Sie ist die eine Erzählperspektive aus der Ich-Form. Sie ist Psychoanalytikerin und sie hat viel zu tun mit ihren Patienten. Es ist Kriegsende, es beginnt eine neue Zeit, die Zukunft ist wieder offen, der Krieg ist vorbei und die Menschen haben einerseits Hoffnung, aber es ist auch alles unklar, es ist alles noch undefiniert. Und die Anne Dubreuil ist eine genaue Beobachterin der Menschen. Sie erzählt von vielen anderen, von sich selber lieber nicht so gerne. Sie ist verheiratet mit einem Schriftsteller, der auch Sozialist ist, Robert Dubreuil, und berät ihn auch in literarischen Angelegenheiten. Die beiden haben eine eben erwachsen gewordene Tochter. Und der zweite Erzählfokus liegt auf Henri Perrin. Das ist ein Freund von Robert und Anne. Er ist ebenfalls Schriftsteller und auch erfolgreicher Journalist. Er hat während der Kriegsjahre eine Zeitung gegründet, eine unabhängige Zeitung namens Espoir. Und die beiden Männer, Robert und Henri, kennen sich auch von der Arbeit für die Résistance.
Ich glaube, wir sollten noch ergänzen, eines der Hauptthemen, worüber sich die Männer die Köpfe heiß reden, ist die Frage, sollen die französischen Intellektuellen nun sich Richtung Sowjetunion orientieren oder sich eher Richtung Westen? Und das ist so einer der großen Streitpunkte.
Genau, dieser Konflikt, der kommt dann ziemlich schnell. Das Buch beginnt hoffnungsfroh mit dem Kriegsende, als eben die Welt offen scheint. Aber diese Offenheit verschließt sich bald wieder, weil die beiden großen Weltmächte auch in Frankreich ihren Einfluss geltend machen. Und die große Frage, die sich die beiden Schriftsteller auch stellen, ist Politik oder Literatur, Politik oder Kunst. Politik heißt, arbeitet man jetzt als Journalist und versucht, bestimmte Ideen publik zu machen, um den Aufbau der Gesellschaft zu ermöglichen, oder wendet man sich der Kunst zu und schreibt eben Literatur aus dem persönlichen Erleben heraus. Und dieser Grundkonflikt, der sorgt immer wieder für Streit, auch eben, weil er verbunden ist mit den politischen Fronten zwischen USA und Sowjetunion.
Ich finde, wir sollten trotzdem kurz erwähnen, wer damit gemeint sein könnte. Natürlich auf der einen Seite Jean-Paul Sartre und auf der anderen Seite Albert Camus. Das ist, glaube ich, doch relativ schnell klar. Und als wir darüber diskutiert haben, welche Lesestelle wir nehmen, war es in diesem Fall eine Grundsatzentscheidung. Auf der einen Seite war nämlich die Möglichkeit, die streitenden Herren zu nehmen, die über Seiten, über die genannten Themen diskutieren. Oder wir nehmen die Ich-Erzählerin Anne Dubreuil, und tatsächlich gewonnen hat das abwägend Nachdenken der Ich-Erzählerin aus den Mandarins von Paris, liest nun Antje Keil, bitte sehr.
Überleben. Auf der anderen Seite seines Lebens wohnen, das ist letztlich sehr bequem. Man erwartet nichts mehr, fürchtet nichts mehr und jede Stunde gleicht einer Erinnerung. Das ist es, was ich während Nadines Abwesenheit entdeckt habe. Was für eine Ruhe. Kein Türenknallen mehr in der Wohnung. Ich konnte mich mit Robert unterhalten, ohne jemanden zu verdrießen, und bis spät in die Nacht wach bleiben, ohne dass jemand an meine Tür klopfte. Ich genoss es. Es gefiel mir, in der Tiefe jedes Augenblicks die Vergangenheit zu streifen. Eine schlaflose Minute genügte, damit die drei Sterne im offenen Fenster alle Winter, vereisten Landschaften und Weihnachten wieder aufleben ließen. Im Lärm der hin- und hergerückten Mülltonnen offenbarte sich jeder einzelne Morgen, den ich seit meiner Kindheit in Paris verbracht hatte. Über Roberts Arbeitszimmer lag immer noch dieselbe alte Stille. Während er mit geröteten Augen schrieb, nicht ansprechbar. Und wie vertraut waren mir diese aufgeregten, gedämpften Stimmen. Sie hatten neue Gesichter, sie hießen jetzt Lenoir und Samazel, doch den Geruch von grauem Tabak, die hitzigen Diskussionen, das versöhnliche Lachen erkannte ich wieder. Abends lauschte ich Roberts Erzählungen, mein Blick fiel auf unseren ewig gleichen Nippes, unsere Bücher, unsere Bilder, und ich dachte, dass der Tod womöglich gnädiger war, als ich angenommen hatte. Nur musste ich mich in meinem Grab gut abschotten. Inzwischen begegnete man auf den nassen Straßen Menschen in gestreiften Pyjamas, die ersten Deportierten kehrten heim. Auf Häuserwänden und in Zeitungen führten uns Fotos vor Augen, dass wir in all den Jahren nicht einmal geahnt hatten, was das Wort Horror bedeutete. Neue Tote ließen die Masse der Toten, die wir mit unserem Leben verrieten, immer größer werden. In meiner Praxis tauchten die ersten Überlebenden auf, die keine Ruhe in der Vergangenheit finden konnten. Wenn ich doch nur eine Nacht schlafen könnte, ohne mich zu erinnern, flehte da ein großes Mädchen mit rosigen Wangen, das bereits weiße Haare hatte. Normalerweise wusste ich mich zu schützen. Den vielen Neurotikern, die während des Krieges ihren Wahnsinn in Zaum gehalten hatten und ihn jetzt erst recht auslebten, brachte ich ein rein professionelles Interesse entgegen. Doch vor diesen gespenstischen Heimkehrern packte mich ein Gefühl der Scham. Scham, weil ich nicht genug gelitten hatte, weil ich unversehrt und deshalb in der Lage war, ihnen Ratschläge zu erteilen. Die Fragen, die mich bisher beschäftigt hatten, erschienen mir plötzlich so unnütz. Wie immer die Zukunft der Welt aussehen würde, ich musste diesen Männern und Frauen helfen zu vergessen, wieder gesund zu werden. Doch so oft ich auch in die Nacht hinein arbeitete, meine Tage waren immer zu kurz.
Antje Keil las aus den Mandarins von Paris. Der Roman von Simone de Beauvoir ist in deutscher Neuübersetzung von Claudia Marquardt und Amelie Thoma im Rowohlt Verlag erschienen. Das Buch steht auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im November. Vielen Dank. Daniela Striegel, so konzise wie das Nachdenken der Psychologin Anne de Breuil sind die endlosen Dialoge von Robert und Henri und vielen anderen Mandarins dann eben nicht. Wie haben Sie das Buch wiedergelesen? Eher als historisches Dokument oder auch als Werk, das heute noch literarisch etwas zu sagen hat?
Ja, eigentlich als beides. Also die Mandarins, die ja übrigens eigentlich Mandarine heißen müssten, weil das Wort Mandarins gibt es auf Deutsch nicht, aber offenbar hat man das dann für eine komische Verwechslung gehalten. Also diese beiden Männer, die um diese hauptsächlich geht, die sind natürlich auch heute absolut zeitgemäß in dieser Entscheidung zwischen Gewissen, Strategie, Kalkül, Parteidisziplin und das Schreiben als Lebensinhalt einerseits bei Henri und andererseits auch natürlich bei Robert und das Gefühl, sich einmischen zu müssen in dieser Situation. Also das ist nichts Historisches. Aber auf der anderen Seite ist es ein Panorama des Wiederanknüpfens nach dem Krieg. Und ich glaube, das ist das wesentliche Thema, das am Anfang schon erkannt wird, hier eben von Anne, dass das nicht geht. Und die anderen Protagonisten kommen mit der Zeit drauf. Sie können nicht einfach die Uhr zurückdrehen. Es sind unter ihren Genossen oder Kameraden Leute umgekommen, umgebracht worden. Und vor allem, sie können auch ihr persönliches Liebesleben nicht zurückdrehen. Wir haben von dem noch gar nicht gesprochen.
Da werden wir noch drauf kommen, weil es ist ja ein wichtiger Erzählfaden auch.
Ja, weil das ist natürlich auch, das ist gleich bei dieser ersten Weihnachtsfeier nach dem Krieg oder am Ende des Krieges, wird schon klar, dass es eigentlich ein Abgesang ist, was die persönlichen Liebesverhältnisse betrifft, vor allem für Paul, für die Ehefrau von Henri. Also mein Lieblingsbuch von Simone de Beauvoir ist es nicht, von den literarischen Büchern, das ist Alle Menschen sind sterblich, das hat mich ungeheuer beeindruckt, da geht es überhaupt nicht um Paris in der Gegenwart, aber ich finde es schon hochinteressant, weil das hat eine Dynamik, es hat eine Werf, wie die miteinander streiten. Und es kreist scheinbar immer um dasselbe, aber es gibt immer neue Aspekte von Verrat, von Betrug, von Gemeinheit, von Aufmüpfigkeit. Also ich habe das mit großer Spannung verfolgt.
Jörg Margenau, ich würde ganz gerne noch mal auf etwas anderes zu sprechen kommen, denn es gibt eine ganze Reihe von Ausflügen in dem Roman, etwa von Henri, der mit Nadine, das ist die Tochter von Anne, etwa nach Portugal fährt. Welche erzählerische Funktion haben diese Passagen, die ja in gewisser Weise auch sowas sind wie eine welthaltige Abwechslung zu den Kaffeehausdiskussionen?
Das war ja neu, dann nach 45 wieder ins Ausland fahren zu dürfen. Das erfährt man in dieser Portugal-Reise am Anfang. Was für eine Sensation. Endlich dürfen wir wieder. Es geht wieder. Die Welt ist wieder vorhanden nach dem Krieg. Und diese Umstellung, dass es dieses Moment der Freiheit, der Möglichkeiten, der Wahl gibt, das ist ja ein zentrales Thema dieses Buches. Diese Diskussionskultur, die liest man von heute aus mit Bewunderung, mit Neid auch über diese Präzision, über die Klugheit der Leute, über die Souveränität von Simone de Beauvoir, mit der sie diese unterschiedlichen Positionen alle in ihrer Stärke und ihrer Schwäche zugleich darzustellen vermag, fand ich wirklich grandios und kenne da eigentlich in dieser Breite, dass man Diskussionen liest, die über 30, 40 Seiten geht, ohne sich dabei auch nur einen einzigen Moment zu langweilen, hätte ich nicht für möglich gehalten. Aber sie kriegt das hin. Und man erfährt auch, und das ist vielleicht auch ein aktueller oder zeitloser Aspekt, wie falsch diese klugen Leute in vielen Sachen liegen. Also die Intensität des Irrtums, die beschrieben wird, oder die vielleicht auch ihr noch gar nicht so ganz und gar bewusst war, das weiß man gar nicht. Also gerade in der Frage des Kommunismus und wie sehr müssen wir da mitgehen, als dann über die sowjetischen Lager diskutiert wird. Auch das ist ja eine Öffnung dann zur Welt hin. Das sind nicht nur die Reisen, sondern auch das Wissen, das einbricht. Und ein Wissen, das dann blockiert werden muss aus taktischen Gründen. Und da denkt man sich, da sitzt man als Leser da und die Haare sträuben sich ein. Also wie kann man nur darüber auch nur eine Sekunde nachdenken, ob man das jetzt irgendwie verbreiten darf oder nicht und wem es nützen sollte und nicht. All das hat sie gesehen und hat das in seiner ja auch moralischen Verkommenheit ja durchaus beschrieben. Also ich finde, das ist ein vollkommen zeitloses Buch in der Intensität der Darstellungen von Möglichkeiten des Irrens im politischen Handeln und Fehlgehens in der Suche nach dem Guten und Wahren und Richtigen.
Ein weiteres Thema, über das wir sprechen sollten, glaube ich, sind die Geschlechterverhältnisse. Welche Rolle spielen denn in diesem Roman die Frauenfiguren? Zum Beispiel Nadine, die ja eines nicht ist, ein Musterbeispiel einer intellektuellen, unemanzipierten Frau.
Es gibt verschiedene Rollenmodelle, die Frauen leben. Also mit Anne Dupuy hat man das damals ungewöhnliche Konzept, als Frau selbst berufstätig zu sein, das Leben selbst zu verdienen. Ihre Tochter, die neue Generation Nadine, wird das nicht so durchziehen wie ihre Mutter. Also in dem Sinne, aus heutiger Sicht betrachtet, ist sie nicht in gleicher Weise modern. Aber es ist auch eine Form der Rebellion, weil Nadine viele Dinge, die ihre Eltern ihr sagen oder ihr vorgelebt haben, wiederum auch ja hinterfragt. Oder sie streitet auch gerne, mit allen Menschen streitet sie gerne. Da wird vieles gespiegelt. Die Pole, die ehemalige Frau von Henri, wurde auch erwähnt. Und Simone de Beauvoir zeigt an ihren Frauenfiguren schon auch ein Spektrum von Möglichkeiten, wie man als Frau mehr oder weniger selbstbestimmt leben konnte. Aber es fällt auch auf in ihrer sehr differenzierten Darstellung, dass die Frauen eben weniger Möglichkeiten hatten als die Männer im Jahre 1945.
Ich fand einen Satz sehr frappierend, den die Anne selber sagt über sich. Und sie sagt, wieder einmal beglückwünschte ich mich dazu, eine Frau zu sein. So hatte ich es mit Männern zu tun, was sehr viel weniger Probleme mit sich bringt. Wenn das Feminismus ist, dann müsste man über diese Art von Feminismus diskutieren.
Ich glaube, das ist ironisch gemeint.
Ich glaube nicht.
Ja, aber es gibt auch köstliche Bettszenen. Also da ist sie schon ganz souverän und da darf auch die Anne ganz souverän sein. Da gibt es ja eine Szene, wo sie einfach, weil sie sich das schuldig zu sein glaubt, weil ihre Tochter sagt, das ist doch furchtbar, du vergräbst dich da und machst doch so wie ich. Sie sagt es nicht direkt, aber sie fordert sie dazu auf, richtig zu leben. Geht sie mit, ich glaube, Sarah Sinn, geht sie ins Bett. Das Vorbild dazu ist Arthur Koestler. Das ist so köstlich beschrieben. Und also ich meine, nämlich in diesen Kaskaden des Scheiterns. Und dazwischen überlegt sie immer, ob es vielleicht doch noch was werden könnte. Aber es ist katastrophal. Sie weiß nicht, wie sie dem am nächsten Tag unter die Augen kommen soll und vice versa. Also da hat sie schon, also ich glaube, das Emanzipierte auch dieser Figur liegt einfach daran, dass sie sich ein Urteil nicht nur erlaubt, sondern auch, also über alle möglichen Dinge, also über intellektuelle, über körperliche, über emotionale, einfach ein ausgewogenes und ausführliches Urteil anmaßt. Und das ist, glaube ich, schon sehr modern. Und übrigens, man kann, wenn man die Memoiren von Beauvoir liest, dann begegnet man ja all diesen Figuren noch einmal, etwa Lauf der Dinge oder in den besten Jahren. Und da finde ich es schon erstaunlich, wie sie auch hier im Roman die Sartre-Figur ganz kritisch betrachtet.
Das also ist ja wahnsinnig unsympathisch zunächst.
Ja, aber auch in diesem Leugnen der sowjetischen Lager, das war ja tatsächlich das Zerwürfnis zwischen Sartre und Camus, das sich daran entzündet hat. Und sie müsste ja eigentlich Partei ergreifen für Sartre, aber sie ist da total kritisch und unabhängig. Ja.
Darf ich noch schnell etwas einwenden zur Geschlechterfrage? Anne ist eine tolle Beobachterin, eben sie ist unabhängig in ihrem Urteil, aber es ist natürlich so, oder natürlich es ist so, dass sie die Politik, also die Meinungsbildung, die Zeitung, dann eben doch der Bereich der Männer bleibt, also er bleibt den Männern überlassen und Anne äußert sich im Privaten als Beraterin ihrer Männer. Also die Sphäre der Politik ist klar männlich bestimmt. Und zur Liebe möchte ich noch sagen, weil ich vorher das Autobiografische bestritten habe, das ist natürlich schon eine moderne Eigenart, die Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir gelebt haben, dass sie eine offene Beziehung geführt haben. Das ist dann auch ein Thema im Roman und es passt eben zu dieser Nachkriegszeit, zu dieser Offenheit, zur Zeit des Ausprobierens und Experimentierens. Auch die Beziehungen sind in Frage gestellt, nicht nur die politische Ordnung.
Wobei man sagen muss, was sich im Nachhinein so als Phase des Experimentierens darstellt, das ging auch nicht ganz bruchlos ab, weil wir erleben schwere Eifersucht, Vorwürfe, das wird nicht ausgespart, das muss man schon sagen. Und das ist auch, glaube ich, die literarische Stärke des Romans, dass diese persönlichen Verwerfungen, diese Bruchlinien zwischen privat und öffentlich, die werden herausgearbeitet.
Also es ist ja gerade, diese Pol ist ja eine erbarmungswürdige Figur. Das ist ja eigentlich die tragische Gestalt in diesem Roman, die ihrem Mann demütig wie ein Hund nachläuft und einfach die Zeichen, die der schon ziemlich deutlich setzt, dass er Schluss machen will, in ihre persönliche, fantastische Welt integriert und einfach die Augen davor verschließt. Und interessanterweise ist aber gerade diese völlig auf ihren Mann fixierte Frau eine, die sehr wohl politische Klarsicht hat und auch sieht, wenn er sich andient oder sagen wir kokettiert mit Berühmtheit, mit Journalisten, da hat sie auch wieder einen klaren Blick, obwohl man sich denkt, der hat überhaupt keinen eigenen Willen. Und das beschreibt Simone de Beauvoir so, man könnte fast sagen, ohne Mitleid, aber sie hat natürlich also als Erzählerin Mitleid für diese Figur.
Sprechen wir vielleicht noch mal zum Abschluss ganz kurz über die neue Übersetzung von Claudia Marquardt und Amelie Thoma. Was mir nur aufgefallen ist, eine kurze Anmerkung am Ende, in der von diskriminierendem Vokabular die Rede ist, das aus heutiger Sicht, ich zitiere, entschärft worden sei. Ich fand es dann schade, dass es keine Beispiele für solche Entschärfungen gegeben hat. Aber was halten Sie von dieser, wie ich finde, jetzt alles andere als transparenten Übersetzungspraxis, Herr Margenau?
Ich habe so ein bisschen parallel gelesen, weil ich noch ein Taschenbuch aus den 80er Jahren hatte, das ich vor 40 Jahren etwa da gelesen habe. Das hatte nur 520 Seiten, weil da einfach viel mehr Text auf jeder Seite war. Also das war ganz eng gedruckt und das ist also nach heutigen Lesegewohnheiten sind daraus 1000 Seiten geworden. Und ich habe immer wieder so einzelne Stellen verglichen, die mir auffielen. Ich bin einmal zum Beispiel gestutzt, da gehen Ann und ihr amerikanischer Liebhaber in Mexiko spazieren und sie sagt zu ihm, sie sehen aber glücklich aus. Und dann sagt er, wenn man bei Sonnenschein durch Little Italy geht, dann sehen die Italiener auch glücklich aus. Dann habe ich gedacht, was ist das denn für eine seltsame Antwort? Was ist es überhaupt für ein merkwürdiger Dialog? Und in der alten Übersetzung steht, die siezen sich ja immer, deshalb, ja, dieses, sie sehen aber glücklich aus. In der alten Übersetzung steht, sie sehen aber glücklich aus, diese Indios. Diese Indios sind in der Neuübersetzung weggefallen. Das ist dann genau so ein Beispiel dafür, dass etwas, offenbar darf man Indios nicht mehr sagen oder das könnte rassistisch gewertet werden, was aber dazu führt, dass der Dialog in eine ganz andere Bedeutungsebene gerät. Nämlich, der Satz wird jetzt auf ihn bezogen und nicht mehr auf eine Bemerkung über die Mexikaner, die dort gerade spazieren gehen. Das fiel mir auf. An einer anderen Stelle, da heißt es dann zum Beispiel, was für Umstände, um am Ende doch nicht gevögelt zu werden. Da habe ich auch geguckt, wie war das denn früher übersetzt? Und da steht dann, was für ein Umstand, dabei kommt es nicht einmal zu einer Liebesnacht. Da kann man jetzt sagen, was gefällt mir besser und was entspricht vielleicht eher dem Vokabular von Simone de Beauvoir. Ich habe jetzt nicht die französische Originalausgabe gehabt, aber hätte sie das Wort Vögeln benutzt, das würde ich jetzt eher bezweifeln. Insofern kann man sagen, es ist vielleicht frischer, die Übersetzung, aber ob sie jetzt der Autorin mehr entspricht, weiß ich nicht. Und man kann sicherlich feststellen, eine Art von Prüderieverschiebung aus dem sexuell-erotischen Bereich in den politisch-wokeness, political correctness-haften.
Ja, die Zigeunerkapelle ist aber die Zigeunerkapelle geblieben. Also da haben Sie wahrscheinlich doch, sind Sie zurückgeschreckt vor Sinti- und Roma-Kapelle. Das hat irgendwie komisch geklungen. Und insgesamt gibt es Stellen, wo es einfach an Eleganz mangelt, würde ich sagen, bei dieser Übersetzung. Die Beispiele sprechen ja da auch schon für sich. Also prinzipiell ist es natürlich verrückt, etwas zu verfälschen, was in den 50er Jahren geschrieben wurde. Klar hat man damals Indios gesagt und natürlich war das nicht diskriminierend.
Eine Wiederentdeckung, eine Neuentdeckung, die sich wirklich zu lesen lohnt. Die Mandarins von Paris, von Simone de Beauvoir, in deutscher Neuübersetzung von Claudia Marquardt und Amelie Thoma im Rowohlt Verlag ist das Buch erschienen. Es steht im November auf Platz 3 der SWR-Bestenliste. Vielen Dank. Thank you.